Hallo und willkommen bei Fahrplan Zukunft, dem DB-Podcast rund um Digitalisierung und Innovation. Ich bin Sabrina Staubitz und 0% Expertin, aber 100% neugierig auf die Themen und Geschäftsmodelle, die meine Gäste so mitbringen. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Roman Sick, CEO von Holoplot. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, von was die Rede ist, kein Ding, dafür sind wir ja da. Herzlich willkommen, Roman.
Danke.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich hatte euch gar nicht auf dem Schirm, ja, Holoplot, war aber dann doch ziemlich platt, als ich mitbekommen habe, mit was für einer revolutionären Deep-Tech-Innovation ihr da unterwegs seid. Und ihr schreibt ja auch relativ unbescheiden auf eurer Homepage, wir lösen das größte Problem der Audiotechnik. Was wäre das denn?
Ja, es sind eigentlich mehrere Probleme, um es genau zu nehmen. Zum einen geht es darum, dass heutige konventionelle Audiotechnologie Schall ungerichtet abstrahlt. Ja, es ist wie so ein Stein, den man ins Wasser schmeißt, der zieht seine Kreise in alle Richtungen, breitet sich überall hinaus, kann man nicht kontrollieren. Durch diese ungerichtete Abstrahlung habe ich auch einen sehr starken Verlust der Lautstärke auf die Entfernung, ja, weil die Energie sich ja immer auf eine größer werdende Fläche verteilt. Und natürlich trifft diese Welle überall auf Objekte, gegen Fenster, gegen Wände, kommt zurück und erzeugt Reflexion. Das ist erstmal eine Tatsache und ist auch erstmal nicht unbedingt positiv. Ja, das ist eins der großen Probleme. Das zweite Problem ist eigentlich, dass so wie Audio heute rekonstruiert oder reproduziert wird, wie wir es kennen, über Lautsprecher, eigentlich nicht dem entspricht, wie es in der Realität passiert. In der Regel, man kennt das, hat man Stereo, ja, man hat einen Lautsprecher links und man hat einen Lautsprecher rechts, das ist das klassische Beispiel, und die suggerieren einem, dass der Schall aber eigentlich aus der Mitte kommt, da wo der Fernseher ist, wo die Bühne ist, wo der Bildschirm ist. Das ist aber in der Realität nicht so. In der Realität gibt es kein rechts-links, sondern es gibt nur eine Quelle, die echte Ursache sozusagen des Schallsignals ist. Und das ist das, was wir mit unserer Technologie adressieren. Wir haben.
Ich komme mir vor wie in der Schule. Ja. Ich hänge völlig gebannt an deinen Lippen,
nicke auch
schon die ganze Zeit, ja, und frage mich, und was machen die jetzt anders? Ja. Also du hast mich schon, ja, ich bin ganz aufmerksam.
Ja, was machen wir anders? Wir haben eine Technologie entwickelt, die grundsätzlich in der Lage ist, Wellenfronten, Schallwellenfronten neu zu konstruieren, zu modulieren. Das heißt, wir erzeugen nicht diese kugelförmige Welle, die sich in alle Richtungen ausbreitet, sondern wir können unterschiedliche Formen konstruieren. Zum Beispiel, dass diese Wellenfront nicht kugelförmig ist, sondern zum Beispiel planar, das heißt flach. Ja, die kommt im Prinzip aus unserem Lautsprechersystem wie eine Art Wand raus. Und diese Wand, dadurch, dass diese flach ist, breitet sie sich nicht weiter aus in ihrer eigenen Fläche. Und dadurch bleibt die Energie extrem konstant, auch über weite Entfernungen.
Ich bin ja ziemlich beeindruckt, also den Klang jetzt einfach mal nehmen und umformen irgendwie, ja, in seiner Ausbreitung, klingt für mich doch ziemlich sensationell. Wer kam denn auf diese bahnbrechende Idee?
Das ging eigentlich los mit Helmut Oellers, einer unserer Erfinder. Der hat sich sein ganzes Leben lang mit der Thematik Akustik in Planetarien zum Beispiel beschäftigt, wo es durchaus herausfordernd ist, dass man auch die Sachen, die man sieht, dann an der Stelle auch hört. Und er hat aufbauend auf einem Prinzip, das nennt sich Wellenfeldsynthese, das ist bekannt seit den 80er Jahren, aber darauf aufbauend einen komplett neuen Ansatz gewählt. Ja, und dieser Ansatz ist im Prinzip, dass es zweidimensionale Matrix aufgebaute Systeme sind und die aus einer, statt aus ein paar großen Lautsprechern, aus einer ganzen Vielzahl von ganz, ganz kleinen Lautsprechern zusammenarbeiten. Und dann kann man, wie wenn man wieder mit dem Beispiel mit dem Wasser, ja, da ist es immer gut erklärt, wenn man viele kleine Steine ins Wasser schmeißt, kann man, wenn man die alle gleichzeitig wie in einer Linie ins Wasser fällt, formen die sich zusammen zu einer großen Welle. Ja, und jetzt kann ich entscheiden, welchen Stein schmeiße ich zuerst, und dann bewegt sich die Welle in die eine Richtung oder in die andere. Und so ähnlich machen wir das auch.
Also Physikgrundlagen kriege ich hier heute nochmal mit.
Da muss man vielleicht nochmal ins Schulbuch gucken.
Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, also wie es mit Holoplot überhaupt losging, ja, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt so angefixt, ja, in diesen Beispielen, die mir vielleicht für unsere Hörer ja auch nochmal ein bisschen nochmal fassbarer machen möchten. Kannst du nochmal sagen, wie das wirklich jetzt funktioniert mit diesem neuen Soundsystem, was ihr habt? Also ich habe ja zum Beispiel gelesen, also ihr könnt zum einen parallel relativ auf engem Raum ganz unterschiedliche Lautsprecheransagen, sage ich. Also habt ihr immer noch Lautsprecher trotzdem, ja, machen. Oder ihr könnt auch so immersive Klangerlebnisse erschaffen. Vielleicht kannst du so ein paar Beispiele einfach mal geben.
Also es gibt, im Endeffekt haben wir ein Toolbox an Features, die wir bereitstellen. Und das kann dann eingesetzt werden für funktionale Anwendungen oder kreative Anwendungen. Ja, diese Toolbox ist im Endeffekt, dass an unterschiedliche Formen von Wellenfronten erzeugt werden können, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Unter anderem zum Beispiel eben diese eine, wie ich vorhin erklärt habe, die kaum Lautstärke auf Entfernung verliert, aber zu der Seite hin, sobald man rausgeht, auf wenigen Zentimetern rapide abfällt. Also ich kann rein und rauslaufen in das Scheinfeld auf wenigen Zentimetern. Wir können Schall sehr präzise bündeln bis auf Kopfgröße. Das heißt, wir können jemanden gezielt ansprechen und nur diese Person hört die entsprechende Information, während die Person nebendran das nicht hört oder etwas anderes hört.
Nein, also einen Meter Entfernung und der eine hört jetzt was auf Englisch und der andere auf Französisch oder so.
Ja. Und das können wir mit unterschiedlichen Inhalten gleichzeitig aus demselben Lautsprechersystem zur selben Zeit machen. Also das macht dann Deutsch, Englisch, Russisch gleichzeitig zu unterschiedlichen Personen, Bereichen, je nachdem, wie man das braucht. Und das kann man funktional einsetzen, zum Beispiel Deutsche Bahn Informationsschalter. Ja, ich möchte jetzt an den verschiedenen Punkten vielleicht Durchsagen in unterschiedlichen Sprachen wiedergeben oder ich möchte nur einen gewissen Bereich vor einem Zug ansprechen, einen anderen Bereich vielleicht nicht, weil die Information für diesen nicht relevant ist. Kann aber auch sehr kreativ eingesetzt werden, dass man sagt, das geht im Bereich Entertainment, Theme Parks. Ich kann Welten erzeugen, in denen ich den Eindruck habe, mir flüstert jemand was ins Ohr oder es fliegt etwas durch den Raum, ein echtes Objekt, was ich nicht mehr hinter der Leinwand weit weg höre wie beim Surround, sondern es kommt wirklich plastisch nah an den Zuhörer heran.
Also falls sich unsere Hörer schon Sorgen machen sollten, wir kommen heute noch auf die Bahn zu sprechen natürlich, ja, weil da gibt es ja ein wunderbares Pilotprojekt, was ihr auch gerade seit diesem Jahr, glaube ich, ja umsetzt. Aber wie gesagt, mich hat diese Klangwelten erschaffen. Das war etwas, was mich auch fasziniert, diese Möglichkeit. Ihr könntet jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, also auch in einem, vielleicht nicht x-beliebigen Raum, aber doch in irgendeinem Raum, zum Beispiel den Klang einer Kathedrale oder auch eines Konzertsaales, sogar eines speziellen Konzertsaales. Vielleicht weiß ich, Elfi bei mir im Wohnzimmer zu Hause, weiß ich, ob das jetzt geht, aber das könnt ihr hinkriegen, ja?
Richtig, genau. Also wir arbeiten immer im Gegensatz zu den meisten Systemen, die eigentlich gegen den Raum arbeiten, so arbeiten wir mit dem Raum. Das heißt, wir beziehen den Raum mit in die Übertragung mit ein. Das heißt, wir senden oder schießen gezielte Audio, wir nennen das Beams, ja, also einen gewissen gezielten Strahl sozusagen gegen zum Beispiel eine Wand oder die Decke und der dann zurückkommt als eine Reflexion. So wie das ja in einem echten Kathedrale beispielsweise auch ist. Da kommt ja auch die Reflexion von der Kirchenwand wieder zurück und das gibt mir den räumlichen Eindruck dieses Raumes. So machen wir das auch. Und wir arbeiten dann mit diesen Signalen, verzögern die entsprechend, bearbeiten die entsprechend, sodass ich den Eindruck habe, dass der Raum, in dem ich mich aktuell befinde, eigentlich klingt wie diese entsprechende Kathedrale. Und das kann sehr realistisch gemacht werden, sodass man nachher eigentlich gar nicht mehr wirklich sagen kann, gibt es hier einen Lautsprecher, ist der an, ist der nicht an? Und man hat einen sehr starken räumlichen Eindruck.
Also wenn man die Augen zumacht, denkt man, man ist eben in der Kathedrale oder in diesem Konzertsaal. Jetzt jubiliert wahrscheinlich der ein oder andere Musikliebhaber, denkt ja, ist ja großartig, möchte ich auch haben. Geht das? Kann man als Privatkunde sich sowas installieren lassen?
Als Privatkunde momentan nicht. Also wir machen nur B2B, professionelle Kunden, aber natürlich auch im Musikbereich, auch für Künstler. Das geht. Für den Home-User, der muss sich vielleicht noch ein paar Jahre gedulden.
Das ist noch ein bisschen aufwendig.
Ist noch ein bisschen aufwendig aktuell. Wir konzentrieren uns wirklich auf größere Räume, größere Veranstaltungen auch.
Okay, also es ist ein bisschen der Cliffhanger, die Bahn, auf die kommen wir heute noch zu sprechen, aber erstmal fände ich es jetzt schon mal spannend, nochmal zu wissen, wie ging das Ganze los? Ich glaube, 2011 war das Jahr, in dem es mit Holoplot tatsächlich losging. Und du bist 2013 dazugekommen.
Richtig.
Also mit deinem Vater zusammen, ja?
Korrekt, ja. Also wir haben 2011 gingen so die ersten Schritte los mit Helmut und dem ersten, sage ich mal, kleinen Entwicklerteam, zwei Leute. Und wir sind 2013 mit der Firma in Kontakt gekommen, haben uns damals beteiligt an dem Unternehmen, weil wir es einfach sehr spannend fanden. Wir sind beide sehr audiophile Menschen und Musiker und fanden die Idee gut. Damals hat noch nicht viel funktioniert, aber wir haben gedacht, wenn das funktioniert, dann ist das auf jeden Fall spannend. Und das war
audiophil heißt jetzt aber nicht, dass ihr jetzt schon super viel Ahnung gehabt hättet, was jetzt Audiosysteme oder Audiotechnik anbelangt, nee. Oder doch?
Nee, also wir sind wirklich, sagen wir mal, Privatmusiker, ja, und produzieren beide ein bisschen, jeder für sich so im stillen Kämmerlein ein bisschen Musik, aber keiner von uns hat jemals einen Lautsprecher gebaut. Damit hatten wir bis jetzt noch nichts zu tun. Kommen aber aus einem, also mein Vater ist Ingenieur und bin, glaube ich, sehr technikaffin aufgewachsen und habe mich da immer sehr viel interessiert. Und deswegen war das für uns beide ein sehr spannendes Thema.
Also früher auch DJ, jetzt aber, glaube ich.
Immer noch.
Ja, immer noch. Ja. Hast du noch Zeit für?
Ja, wir müssen dann immer Firmenpartys veranstalten, damit ich dann auch mal wieder darf. Ja.
Also ihr hattet davon gehört, wart im Audiophilen, habt euch gedacht, das ist ja...
Genau, haben das natürlich dann uns längere Zeit angeguckt, so die ersten Prototypen auch getestet, haben gesagt, das ist eine spannende Geschichte, wir beteiligen uns daran, wir glauben daran und waren dann eben mit der Firma verbunden und haben versucht, immer wieder... zu unterstützen, wo man halt unterstützen kann, aber waren operativ nicht selbst im Geschäft tätig. War damals, waren wir 5 Leute bei Holoplot und Ende 2015, wie das dann so ist bei Produktentwicklung für Deep Tech, wie es angesprochen wurde, das ist alles nicht so geradlinig und es gab natürlich, wie es immer so ist, viele Ups and Downs. Ende 2015 war dieses Unternehmen dann ja, in Schwierigkeiten und die damaligen Geschäftsführer haben das Unternehmen verlassen und wir hatten dann eben die Entscheidung, wollen wir weitermachen oder wollen wir nicht weitermachen, glauben wir dran, glauben wir nicht dran. Und ich habe dann gesagt, ich glaube weiter dran, dass man daraus was machen kann. Und
habt der Geschichte dann noch eine ganz andere Richtung aber nochmal gegeben?
Ja, wir haben dann sehr viel verändert. Ich bin quasi zu Holoplot gegangen, habe dann mit dem alten Team angefangen, auch mit Helmut zusammen angefangen, uns neu auszurichten. Wir waren am Anfang, war der Fokus mehr im HiFi-Bereich was zu machen. Wir haben das dann mehr in den professionellen Bereich bewegt, also auf B2B-Anwendungen, haben viel im Produkt geändert, Marke geändert, also viele, viele Themen angestoßen, hatten dann nochmal ein Jahr, anderthalb, die doch sehr zäh waren, bis wir dann wirklich angefangen haben, so die ersten Erfolge zu feiern. Ein großer war beim South by Southwest in Austin, Texas.
Ja, legendäres Digitalfestival. Ja.
Genau, legendäres Digitalfestival, wo wir dann für den Innovationspreis nominiert waren, als einzig europäisches Unternehmen und schlussendlich auch als dann einzig europäisches Unternehmen gewonnen haben.
Respekt da an Google und Co. erstmal vorbei.
Ja, ja, genau, also, an allen vorbei. Also es gab verschiedene Kategorien, muss man fairerweise sagen. Aber es war für uns natürlich ein großer Erfolg, weil man zum ersten Mal auf der internationalen Bühne und auch überhaupt bei so einem Event Anerkennung bekommen hat, hat uns auch viel PR gebracht und viel Glaubhaftigkeit auch im Markt. Und dann haben sich daraus dann, nicht nur daraus, aber dann aus anderen Themen immer weiter kleinere Erfolge angebahnt, dann ja auch eine Partnerschaft mit der Deutschen Bahn, wo wir darauf zu sprechen kommen.
Da wollte ich jetzt gerade, wie gesagt, die Schneise dahin durchschlagen. War es dieser Innovationspreis, der die Bahn auf euch aufmerksam gemacht hat oder seid ihr zur Bahn gegangen und habt gesagt, ach, wir hätten hier was Spannendes?
Es war ganz witzig. Es war nicht der Innovationspreis. Wir standen aber neben der Deutschen Bahn auf einer Tech-Konferenz in Berlin, der TOR Tech Open Air. Das ist ein ziemlich hippes Tech-Festival, da hatten wir unser Produkt ausgestellt und die DB Mindbox, sozusagen der Startup-Accelerator der Deutschen Bahn, stand am Stand neben uns und kam dann nach einem halben Tag interessiert rüber und haben sich das angeguckt, was wir da machen, haben gesagt, das ist eigentlich für die Bahn durchaus interessant. Und wir haben uns das auch schon gedacht, wir hatten aber noch nicht den Zugang, um auf so einen großen Kunden wie die Deutsche Bahn zu gehen zu dem damaligen Zeitpunkt und wurden dann eingeladen zu dem Pitch-Day.
Komm, ihr habt den Stand doch absichtlich so gelegt,
dass wir neben der keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Ja, das natürlich direkt auf die Bahn gezielt mit unserem Stand.
Und Beschallung immer so, weil er konnte ja Millimeter genau ausrechnen.
Ja, nur auf die. Ja, es hat eigentlich gar niemand anders was gehört. Ja. Und dann gab's den ersten Pitch Day, wo wir das dann vorgestellt haben, hatten auch eine Live-Demonstration, die, glaube ich, sehr eindrucksvoll war. Und dann waren wir in dem Programm. Erstmal mit drin.
Offensichtlich war die eindrucksvoll, weil es jetzt, glaube ich, seit Anfang des Jahres ein Pilotprojekt gibt am Frankfurter Hauptbahnhof. Warum eigentlich gerade dort?
Der Frankfurter Hauptbahnhof ist einer der akustisch schwierigeren und herausfordernden Bahnhöfe. Wir hatten innerhalb dieses Pilotprojekts oder innerhalb dieser Phase bei der Mindbox schon mal einen Test dort gemacht. Das heißt, das Bahnhofsmanagement hatte uns da schon kennengelernt, war auch sehr angetan von den Ergebnissen, hat gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir Holoplot hier für eine Pilotphase fest verbauen, weil sie dran glauben, es schon mal erlebt haben und haben dann daher den Bahnhof angeboten. Ja, und es ist natürlich einer der schwierigsten, da ist sehr viel, wir sind ja in der S-Bahn unten, da sind hohe Taktzahlen, viele Menschen, akustisch schwierig wie jeder Bahnhof, aber es sind keine einfachen Gegebenheiten. Es gibt auch sehr viele Säulen auf dem Bahnhof, die das akustisch alles immer noch ein bisschen komplexer machen. Und deswegen hat man gesagt, das ist eine gute Challenge hier für die Jungs und haben uns denen dann zur Verfügung gestellt.
Und inwiefern klingen jetzt eure Bahnsteigdurchsagen anders?
Also es kommt darauf an, was die Zielsetzung ist. Wir haben, wie gesagt, eine Toolbox, mit der man ganz unterschiedliche Sachen machen kann. Das Primärziel bei der Deutschen Bahn ist erstmal Kundenzufriedenheit. Und Kundenzufriedenheit leitet sich auch erstmal aus der Sprachverständlichkeit ab. Also erstmal muss ich die Basis haben. Erstmal müssen alle verstehen, worum es geht, bevor ich dann anfangen kann, Premium-Effekte, Services sozusagen on top anzubieten.
Wäre gut zu wissen, welcher Zug an welchem Gleis dann
genau,
abfährt.
Genau. Und wann und ja. ob das der richtige ist. Und da gibt es natürlich auch sicherheitsrelevante Standards, dass man sagen muss, es gibt eine gewisse Mindestsprachverständlichkeit, die muss gewährleistet sein. Das heißt, das Ziel jetzt dort unten in der Installation war erstmal, eine möglichst gute Sprachverständlichkeit zu erzielen bei einem geringen Einsatz an Produkten, also was ist sozusagen der Trade-off zwischen wie viele Module muss ich mir dort installieren, damit ich das Ziel erreiche, was ich dort unten habe. Plus es gibt so ein paar besondere Punkte, zum Beispiel, wo die Rolltreppe runterkommt, da möchte man dann gezielte Ansagen machen, weil man oft das Problem hat, wenn viel los ist, zum Beispiel Fußballspiel, dass dann sich viele Leute direkt vor der Rolltreppe einfach stehen bleiben, nicht weiter bewegen, da möchte man gezielt in diesem Bereich sagen, bitte gehen Sie noch ein bisschen weiter, auch in den hinteren Bereich des Bahnsteiges, und der soll aber natürlich nur in dem Bereich zu hören sein, damit er nicht in anderen Bereichen zu Verwirrung stiftet. Und das Ergebnis heute ist, dass man eine deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit hat, die ist akustisch, also qualitativ wahrnehmbar, ist aber auch quantitativ messbar, da gibt es Verfahren dazu, es wurde auch nachgewiesen. Und man hat ein deutlich verringertes Übersprechen, heißt das. Das heißt, von dem einen Bahnsteig auf den nächsten. Ich höre sozusagen jetzt primär wirklich auf dem Bahnsteig, auf dem ich bin, um den es auch geht, meine Durchsage, und auf dem anderen, der direkt nebendran ist, eben die andere und nicht auf allen alles gleichzeitig.
Ja, diese Kakophonie war ja genau das Problem vorher gewesen. Jetzt habe ich mir gerade versucht vorzustellen, weil du ja auch sagtest, also die Mittel müssen ja irgendwie auch vernünftig sein. Ja, es müsste jetzt nichts irgendwie super aufwendig, das Ganze zu machen. Ich wollte gerade fragen, wie viele tausende Lautsprecherboxen musstet ihr denn verbauen? Da fiel mir aber ein, ihr arbeitet ja immer zu Wänden, ja, die so relativ viele Lautsprecher, so kleine haben.
Genau, also wir reden immer von...
Ich fuchtel dir gerade so rum.
Genau, ich habe das schon gesehen, ich muss jetzt eingreifen. wir reden immer von, wir nennen unser Produkt immer gar nicht so gerne Lautsprecher, sondern eher Modul. Das heißt, in jedem Modul von uns haben wir eine hohe Anzahl an Treibern, also kleinen Lautsprechern drin. Das sind in dem Produkt, was dort verbaut ist, 64 Stück. Und wir haben die in den dort unten immer in zweier Gruppen, also immer zwei Module zusammen in einem gewissen Abstand. Und der Abstand ist relativ groß aus der Perspektive von Audiosystemen. Das ist teilweise bis zu 70 Metern. Also ich habe zwei Module, die den kompletten Bahnsteig über 70 Meter beschallen. Und das aber trotzdem so zielgerichtet, dass es nicht auf die anderen Bereiche überschreitet und mit eben sehr konstanter Lautstärke. Das heißt, vorne brennen den Leuten nicht die Ohren, während hinten das noch immer sehr gut zu verstehen ist. Und dann kommt sozusagen wieder die nächste Modulgruppe.
Jetzt ist der Pilot ja, glaube ich, fast abgeschlossen. Es klingt in jeder Hinsicht ja gut, was ihr da macht. Ja. Und ich habe ja Top-Werte erzielt. Ich glaube, es ist so ein Wert von 1, den man maximal erreichen kann. Ihr seid, habe ich gehört und gelesen, bei 0,9. Also viel besser geht's ja gar nicht. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich meine, die Deutsche Bahn hat ja knapp 5.400 Bahnhöfe im Angebot. Da gäbe es ja reichlich zu tun.
Also das sehe ich genauso. Ja. Da gibt's nicht jeder Bahnhof ist schlecht bei der Deutschen Bahn. Das sagen wir gar nicht.
Nein, sowieso nicht.
Aber es gibt immer ja Verbesserungspotenzial und es gibt mit Sicherheit Anwendungsfelder, wo man sagen kann, da ist es wirklich notwendig. Wir sind jetzt aktuell, wie du gesagt hast, der Pilot ist fast vor Ende, ist sozusagen auch alle Ziele bisher erreicht. Es gibt jetzt sozusagen eine Evaluation des Ganzen. Wir sind dabei, ein spezielles Produkt, was für diese Anwendung speziell entwickelt ist, weil die Bahn doch etwas spezifische Anforderungen hat aufgrund der Umgebung, zu entwickeln oder fertigzustellen und gleichzeitig mit der Bahn zu gucken, in welchen Bereichen könnte denn dieses Produkt im ersten Schritt am meisten Mehrwert generieren und wie können wir da zusammen hinarbeiten, dass wir uns dann zeitnah dort auch wieder im richtigen Betrieb wiederfinden.
Und wie viele Bahnhöfe würdest du dir zutrauen, also von der Produktionskapazität her?
Ja, also vielleicht nicht alle 5.000 auf einmal, aber wenn wir damit planen können, kriegen wir das in den nächsten Jahren schon abgedeckt. Ja?
Da geht schon was. was wird auch gleich zur nächsten Frage führt, ihr seid ja jetzt mittlerweile in den letzten Jahren auch ganz schön weiter gewachsen. Wie viele Mitarbeiter hat Holoplot mittlerweile und wie kann man sich so die Arbeitsatmo bei euch vorstellen? Weil die meisten denken ja immer noch so ganz charmant, so ein Startup irgendwie, da trinken die, was weiß ich, irgendwelche Detox-Smoothies und hauen ein paar Ideen raus und abends geht man zum Power-Yoga.
Ja, Power-Yoga machen wir im Büro und wir fangen auch alle erst so ab 1 Uhr mittags an und genau. Wir sind sehr stark gewachsen, wir sind jetzt über 80 Mitarbeiter, alle in Berlin. Wir haben 2 Standorte. Sitzen in Tempelhof. Einer ist im Prinzip Office, der andere ist Produktionsstandort, wo wir auch tatsächlich in Berlin produzieren. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr angenehm, glaube ich. Also wir haben tolle Mitarbeiter und eine, glaube ich, sehr tolle Firmenkultur. Sie ist durchaus konzentriert und professionell, würde ich sagen. Also ich bin immer wieder erstaunt. Wir haben Open Office in den meisten Flächen und bin immer wieder erstaunt, doch wie leise ist, dann ist, wenn trotzdem 40 Leute in einem Raum sitzen und arbeiten, bis auf das dann immer wieder irgendwas getestet wird und irgendwo Audio herkommt. Aber genau, die Arbeitsatmosphäre an sich ist sehr entspannt. Also wir haben verschiedene Räume, in denen die Leute auch irgendwie ein bisschen chillen können. Wir haben Sportprogramme für die Mitarbeiter. Wir haben Förderprogramme für Weiterbildungen, die jeder frei nutzen kann, ob das jetzt der Yogakurs ist oder die Ballettstunde, das ist dann
jedem. Du lieber Ballett wahrscheinlich.
Genau, ich mache ja nur Ballett, ja genau. Und so würde ich sagen, ist die Arbeitsatmosphäre bei uns gut, locker, aber sehr konzentriert.
Ich wollte gerade sagen, es klingt also jetzt nicht nach, wir machen mal links und rechts und gehen abends nochmal zusammen ein Trinken und am nächsten Morgen treffen wir uns, wenn wir lustig sind, sondern...
Ja, es gibt auch Partys. Also das gehört natürlich auch
damit dazu. Du als DJ auch
damit ich, das ist, genau, ich muss ja auch...
Oder dich ins Klavier setzen, das kannst du ja auch, habe ich
richtig, genau, ja.
Du bestimmst natürlich das Musikprogramm dann, aber die Mitarbeiter wirst du schon auf die Tanzfläche bekommen. Würdest du dich denn selbst tatsächlich als ehrgeizig bezeichnen? Weil ich meine, du hast ja auch in Barcelona studiert und wo warst du noch? In Australien. Du hast auch schon relativ früh, schon während des Bachelorstudiums war das, eine eigene Firma gegründet. Du warst zwischendurch mal bei Rocket Internet ein Jahr. Bist du ehrgeizig?
Wahrscheinlich. Würde ich so sagen.
Suggestiv die Frage, ne?
Also es wurde jetzt so vorbereitet. Also ich glaube, ich bin ambitioniert und mache Sachen gerne ganz und richtig. Ich war nie der Musterschüler, kann man glaube ich sagen. Ich war jetzt in der Schule, habe ich nicht, war ich jetzt nicht immer ganz vorne dabei, weil mich das nicht immer so begeistert hat. Zwar im Studium dann schon wieder ganz anders und schlussendlich schlägt mein Herz dann doch als Unternehmer und ich habe eigentlich bis auf ein Jahr, was ich bei Rocket Internet gemacht habe, eigentlich auch immer eigene Firmen gehabt oder für mich selbst gearbeitet.
Und was treibt dich so am meisten an?
Mir macht es einfach sehr viel Spaß, Sachen zu erschaffen und Leute mitzunehmen und mitzureißen und gemeinsam Dinge nach vorne zu treiben. Also es ist ganz, ganz unspezifisch so, aber das ist das, was mir irgendwie am meisten Spaß macht. Mir geht es nicht darum, ein Exit zu machen mit meiner Firma oder Geld zu machen in dem Sinne, sondern mir geht es wirklich darum, einen Mehrwert zu stiften in dem, was wir tun. Und das ist für mich so, dass das Feuer, mit dem ich jeden Tag gerne auch in die Arbeit gehe und sehe, dass auch wir einfach wahnsinnig tolle Mitarbeiter haben, die ähnlich denken, ja, die mit einer ähnlichen Motivation mitkommen und die da unheimlichen Einsatz bringen, um dieses Thema nach vorne zu bringen, um die Erfolge zu erzielen, die wir uns vorgenommen haben. Und das ist total motivierend.
Jetzt hört vielleicht der ein oder andere unseren Podcast und denkt, oh, ich habe auch eine tolle Idee, aber wie mache ich das eigentlich mit so einem Startup? Vielleicht hast du ja Tipps und vielleicht das sogar vor dem Hintergrund auch Tipps für Frauen, weil ich habe gelesen, das ist ja bemerkenswert, dass nur 4% der Start-up-Gründer bzw. Gründerinnen tatsächlich Frauen sind.
Ja, das ist tatsächlich, da ist, glaube ich, noch großer Nachholbedarf, obwohl ich spezifisch auf das Thema das Gefühl habe, dass es sich verbessert. Zumindest kenne ich viele Gründerinnen. Vielleicht erst auf das Thema Gründerinnen und Frauen. Ich glaube nicht, dass es spezifische Tipps bedarf für Frauen. Das ist meine Erfahrung.
Außer einfach mal machen. Frauen brauchen manchmal, glaube ich, ein bisschen.
Einfach mal machen, genau. Ja. Ja, aber ich glaube, ich will jetzt nicht als Mann Frauen erklären, wie sie bessere Gründer sind. Da sind wir wieder Man-Explaining hier. Aber was interessant ist, finde ich, man sagt ja oft oder man hat früher oft gesagt, ja, dass Männer oft erfolgreicher sind, weil sie besser verhandeln als Frauen. Gerade auch bei Gehaltsverhandlungen, kann ich sagen, erlebe ich ganz anders. Ja? Also Frauen sind echt sehr tough und stehen auch ein, wenn sie was wollen. Das finde ich auch total super. Ich glaube, also meine Tipps für Gründer oder was mir wichtig ist und auch immer geholfen ist, ist, wenn man sein Ego zur Seite schiebt und sich wirklich auf die Sache konzentriert. Ich habe das öfter auch beobachten können, dass viele Leute sich dann angegriffen fühlen in ihrer eigenen Idee, wenn ein Mitarbeiter kommt und vielleicht eine bessere Idee hat oder ähnliche Themen. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass nicht nur der Gründer, der muss das natürlich vorleben, aber alle im Unternehmen klar sind, es geht hier nicht um die Person und um die Gefühle, die jetzt jemand in der Situation hat, sondern es geht um die Sache. Und das muss mit Respekt natürlich behandelt werden. Also No Ego, ja, ist eins meiner Themen.
No ego but a vision.
Genau, no ego but a vision. Ja, und für die Vision darf man auch eintreten und darf auch die verteidigen ganz scharf, aber man darf es halt eben auch nicht persönlich irgendwie nehmen. Und ich glaube, das andere ist wirklich hire rockstar people. Ja? Also du musst einfach die besten Leute finden und dann musst du die einfach machen lassen und nicht versuchen, die ganze Zeit zu mikromanagen, weil man Angst hat, es geht irgendwie was daneben. Das kriegt man ab einer gewissen Skalierung sowieso nicht mehr hin, sondern man muss gute Leute finden, denen Autonomie geben, denen vertrauen und gucken, dass man ein No-Ego-Verhältnis mit denen hat und dann steht eigentlich dem Ganzen schon gar nicht mehr so viel im Weg.
Also No Ego heißt ja nicht, dass man nicht selbstbewusst unterwegs sein darf. Und das seid ihr ja. Ich habe hier ein Zitat von dir. Unsere Technologie stellt einen Paradigmenwechsel dar. Das ist so in etwa wie der Wechsel von Schwarz-Weiß auf Farbe für die Fernsehindustrie gewesen ist. Also ihr läutet jetzt eine neue Ära im Audiobereich ein, ja?
Das ist richtig, ja, genau. Also das ist toll, aber auch herausfordernd gleichzeitig, weil man den Leuten erklären muss, warum ist diese neue Ära eigentlich notwendig und was bringt mir diese neue Ära. Aber es ist ist eine ganz neue Philosophie, wie wir Schall-Audio erzeugen. Und es bringt so maßgeblich andere Qualitäten mit sich, dass man wirklich von einem Paradigmenwechsel, glaube ich, sprechen kann. Da sind wir auch ganz selbstbewusst, No Ego aber.
Das hat sich ja im Audiobereich ja auch im Vergleich zum Visuellen eben nicht so viel getan, ja, in den letzten Richtig. Jahren und Jahrzehnten, ja. Also insofern ist ja auch mal.
Im visuellen Bereich haben wir wahnsinnige Fortschritte gemacht, ja. Wir haben alle wahrscheinlich noch Schwarz-Weiß erlebt und heute sind wir bei.
Du doch bitte nicht mehr, dann lache ich jetzt aber. Wir alle, vielen Dank, ja.
Ich habe Schwarz-Weiß auf jeden Fall erlebt, glaube ich. Heute sind wir bei VR-Brillen und im Audiobereich, wenn man sich es anguckt, ist nicht nichts passiert, aber sehr wenig. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, etwas gefunden, mit dem wir sagen, das ist ein Quantensprung. Und das erkennen ja nicht nur wir so, das erkennen ja auch anderes, erkennt ja auch eine Deutsche Bahn, das erkennen auch andere Kunden von uns. Und deswegen arbeiten wir auch mit vielen größeren Kunden zusammen, die sagen, okay, das ist spannend, das bringt einen großen Vorteil für uns. Und da wollen wir vorne direkt mit von Anfang an dabei sein.
Also die Bahn ist natürlich einer eurer wichtigsten Kunden. Aber was sind denn vielleicht noch andere bevorstehende Projekte, die erwähnenswert werden gesagt? Also da sind wir eigentlich ganz, ganz heiß drauf, dass wir das endlich umsetzen können. Das ist toll.
Also wir fokussieren uns auf unterschiedliche Marktsegmente. Das Segment Bahnhof ist ein Segment, das relativ speziell ist. Es geht primär um das Thema Sprache. Es ist ähnlich wie zum Beispiel Flughäfen oder große Malls oder vielleicht auch Kirchen teilweise. Das ist ein spezieller Markt. Wir haben aber ein anderes Segment, da geht es mehr um den Bereich Musik, Entertainment, Live, also Konzertauftritte. Da haben wir eine große Partnerschaft zusammen mit der Madison Square Garden Corporation in New York. Die kennt man von dem Madison Square Garden, dem wahrscheinlich bekanntesten Konzerthaus oder Venue der Welt.
Ganz schlechtes Referenzprojekt.
Gar nicht so schlecht als Referenzprojekt. Es geht bei uns jetzt gar nicht so sehr um diese Location, sondern es ist ein größeres Unternehmen und die bauen zwei große neue Konzepte, einen in Las Vegas und einen in London. Das sind multimediale Venues für ca. 20.000 Gäste. Das muss man sich vorstellen wie so eine große Kugel, die komplett LED auf der Außenseite ist, aber auch komplett LED auf der Innenseite. Das heißt, 20.000 Leute sitzen unter einem sehr großen Bildschirm, der 40 mal so groß ist wie das, was bisher auf der Welt besteht und sind komplett immersiv eingebunden in dieses Bild. Und es gibt noch verschiedene weitere technologische Effekte und wir sorgen dafür, dass nicht nur das Bild für den Zuhörer toll ist, sondern dass er auch das Audioerlebnis einer neuen Dimension bekommt und tatsächlich sozusagen das Ziel ist, make every seat the best seat, also dass jeder Sitz in diesem Konzertsaal die gleich gute Erfahrung oder Experience hat, wie man ja sagt. Das, was er auf dem Bild sieht, dann tatsächlich auch an der Stelle lokalisieren und entsprechend wahrnehmen kann.
Ich wollte eigentlich gerade fragen, wo kann ich euch ja mal wirklich live erleben, außer am Frankfurter Hauptbahnhof jetzt, aber wenn das fertig ist, das möchte ich mir, glaube ich, wirklich dann
machen. Ja, können wir dann gerne zusammen hinfahren.
Jetzt sind wir auch tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs angelangt und da gibt es immer zwei sehr ähnliche Fragen, die ich zum Abschluss stelle, deswegen auch an dich. Das erste erstmal so in der Richtung digitaler Alltag. Gibt es eine App, gibt es ein Tool, von der du sagst, also ohne ging es für mich überhaupt nicht?
Google Maps rettet mir so ziemlich täglich irgendwo mal das Leben, aber ich glaube, das zählt nicht so ganz. Also eine App, die ich wirklich konstant seit Jahren schon immer benutze und auch liebend gern immer dafür schon seit Jahren bezahle, ist SoundCloud. Mhm. Das ziehe ich sozusagen meine gesamte Musik her und das ohne die geht's nicht. Ja.
Kann ich gut verstehen. Und dann sozusagen so ein bisschen so die Gegenbewegung, dass der ein oder andere sagt, also ich empfinde es jetzt auch mal ganz schön, digitale Auszeit zu nehmen. Bist du auch mal bewusst offline?
Ja, also tatsächlich dann auch wirklich sehr bewusst. Also ich versuche das immer mal wieder einzubauen, dass ich zuletzt war ich ein Wochenende alleine auf einer Hütte in den Bergen mit Notizbuch und Buch und habe mich dann komplett weggesperrt. Und das tut sehr gut.
Ich sage vielen Dank, es war ganz toll.
Vielen Dank.
Und ich freue mich schon, wenn wir uns spätestens dann in Las Vegas
oder London. Man trifft sich ja heutzutage in Las Vegas.
Gib mir Bescheid, ja, vielen Dank.
Mach ich, vielen Dank, danke.
Die nächste Folge gibt's wie gewohnt übernächsten Mittwoch. Dann werde ich mich mit Andreas Gehlhaar unterhalten. Er ist überraschenderweise bei der DB für den Umweltbereich verantwortlich. Das dürfte uns doch alle sehr interessieren, was die Bahn mit diesem Schlüsselthema alles so plant. Wenn ihr übrigens keine Folge verpassen wollt, entlastet euch in der Planung und abonniert uns doch einfach zum Beispiel über Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Und bitte gebt uns unbedingt Feedback. Ich freue mich, von euch zu lesen. Jetzt aber erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Sabrina.